ich leite jetzt einen Prozess ein und dann laufen wir da durch und dann ist der abgeschlossen. Das ist eine ganz naive Vorstellung, die nicht mehr funktioniert. Prozesse werden neue Prozesse hervorrufen.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im SIP Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi.
Und Jan-Peter. Hallo.
Und schön, dass du heute wieder einschaltest. Und eins können wir euch verraten. Heute geht es um ein Thema, was euch alle was angeht.
Ja, das stimmt. Es geht um das Thema New Work und neues Arbeiten in der Hospitality, auch Leadership in der Hospitality. Und das sind ja alles so Anglizismen und Begriffe, wo man erstmal so denkt, Gott, was wird das jetzt für ein theoretischer Überbau der und was wird das jetzt für eine komplexe, schwierige Nummer? Ihr könnt ganz beruhigt sein. Wir haben mit Andrea Grudder, unserer heutigen Gästin, jemanden, die sowohl das Ganze auf einer theoretischen und auf einer weit über den Tellerrand hinausragenden Ebene besprechen kann, aber es auch sehr, sehr schön greifbar machen kann für
Branche. Ja. Und wenn ihr richtig Lust auf Gedankenfutter habt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall nicht gleich wieder rausspringen aus dieser Folge.
Ganz im Gegenteil. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein, oder?
Yes. Liebe Andrea, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist bei uns im SIP-Podcast.
Hallo, ich freue mich auch total, hier zu sein.
Ja, hallo auch von meiner Seite, liebe Andrea. Freue mich natürlich sehr, dass du heute bei uns Gästin im Podcast bist. Und wie immer am Anfang werden wir auch bei dir ein bisschen etwas Biografisches erstmal am Anfang vorstellen. Du bist in Augsburg geboren und hast eine Ausbildung als Gärtnerin gemacht. Sehr spannend. Wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen über grüne Daumen und nicht so grüne Daumen unterhalten. Und du bist dann nach New York gegangen und hast dort angefangen, als Schauspielerin zu arbeiten und dich ausbilden zu lassen. Und dann bist du in die Gastro reingehüpft. Weil du Geld brauchtest, hast du erzählt und hast alle Stationen gemacht, die man so machen darf, ne? Spülküche, Service, Barista, Restaurantleitung, also die komplette Gastrotour, nichts ausgelassen und bist jetzt aber auch schon seit vielen Jahren für die Gastronomie und nicht nur für die Gastronomie tätig, nämlich als Trainerin und Autorin, also du unterstützt gastronomische Teams, aber auch andere Unternehmen, ja, auf ihrem Weg hin zu einer unternehmerischen Transformationen mit den ganzen großen und kleinen Stellschrauben, die es da gibt. Du bist Dozentin an der DEHOGA Akademie, du hast bist Dozentin für Trend- und Markenmanagement an der EMBA, ist eine Privatuni. Du bist im Vorstand der Stiftung Flexible Arbeitswelt. Also da haben wir schon einen Begriff, den wir sicherlich gleich im Gespräch auch noch öfter haben werden. Und unterstützt sogar die Politik und den politischen Bereich mit Expertenwissen aus dieser neuen Arbeitswelt. Also du bist eine absolute Spezialistin für das Thema New Work, New Leadership und hast natürlich auch, bringst auch natürlich eine ganze Menge gastronomisches Fachwissen mit. Also wir freuen uns sehr darüber, dass wir heute mit dir sprechen können.
Ja, New Work, also das ist ja wirklich so ein Begriff. Ich glaube, da werden mit Sicherheit auch einige erstmal kurz mit den Augen rollen. So, du kennst du bestimmt auch das Thema. Das ist ja gefühlt auch gerade überall ein Riesenthema. Also gerade auf LinkedIn habe ich das Gefühl, man postet überhaupt über gar nichts anderes mehr. Manchmal wirkt es irgendwie so, als käme New Work so out of the blue. Weißt du, wie ich meine? Aber ist das wirklich ein neues Thema?
Überhaupt nicht. Also eigentlich kommt es aus den 80ern, also Fjodor Bergmann war der Erste, der diesen Begriff geprägt hat und das war 1979, 83 ungefähr. Und es gibt also fast 45 Jahre, aber in der Gastronomie oder ich glaube, dass es so auf dem Schirm ist bei den Leuten, das liegt vor allem daran, dass das einfach eine Art und Weise ist, die momentan am besten funktioniert, wenn es um Arbeitswelt geht oder da du das Thema LinkedIn angesprochen hast. Viele Trainer und Berater beschäftigen sich mit dem Thema New Work, weil die klassischen Methoden, die wir die letzten Jahre hatten, wenn es um Führung ging oder Organisation von Unternehmen, die funktionieren halt überhaupt nicht mehr, weil die Gesellschaft sich so verändert hat, die Menschen haben sich so verändert. Und da ist das Thema New Work und was da wirklich dahinter steckt und nicht das, was viele draus machen, einfach wahrscheinlich die einzige Lösung für die Zukunft.
Fridtjof Bergmann ist ein schönes Stichwort. Der hat ja mal diesen schönen Satz gebracht. Ich paraphrasiere, ich hoffe, ich kriege ihn einigermaßen hin. Beim New Work geht es darum, dass man etwas findet, eine Arbeit findet, die man really, really want to do. Also etwas, was man wirklich, wirklich machen möchte. Und das ist ja etwas, was ja eigentlich erstmal ein großer Wunsch von vielen Menschen ist, nicht diese typischen sogenannten Bullshit-Jobs zu machen, also irgendwelche Geschichten, wo man gar keinen Sinn drin sieht, sondern etwas zu machen, in dem man irgendwie auch eine Erfüllung findet. Und das ist ja eigentlich etwas,
muss man aufpassen,
weil das ist nämlich so eine Frage, ja. Ne? Ist das so oder geht man da dann ein bisschen schon einen Schritt zu weit oder einen Schritt zu schnell?
Es hat ja viele Facetten, dieses Thema New Work, und dieses etwas Sinnhaftes machen ist das, was man sich in den letzten Jahren einfach am meisten rausgepickt hat, weil das einfach ein Teil von Motivation ist. Und wenn man Mitarbeitende hat, die nicht so performen, wie man sich das vielleicht vorstellt, dann klingt es ja wahnsinnig einfach, indem man sagt, dann muss man die einfach mehr motivieren oder denen einfach einen Sinn geben, damit sie sich selbst motivieren, und dann funktioniert das alles wieder. Aber das ist ja nur ein winziger kleiner Teil davon, weil es gibt einfach auch Jobs, also so viel Sinn kannst du darin gar nicht sehen. Es gibt Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und jeder, der schon mal vor 1000 Gläsern gestanden sind, die man polieren muss, und das vielleicht jeden Tag, dann ist da ganz wenig Sinn dahinter. Deshalb ist das mit der sinnhaften Arbeit, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Was mir viel mehr gefällt, ist, wenn man über New Work spricht, das ist der Gedanke von Freiheit. Und das heißt nicht nur freie Entscheidung, sondern auch freies Handeln. Und da wird's dann viel, viel komplexer, wenn man also sagt, dass die Mitarbeitenden selber entscheiden können, in welchen Bereichen sie arbeiten und wie sie etwas machen, dass man ihnen die volle Verantwortung gibt und die ihnen einfach zutraut, dass sie wirklich so unternehmerisch denken, wie man das in den letzten 20 Jahren versucht hat, reinzufabulieren, indem man sagt, du musst sein wie ein Gastgeber und tun, als wär's dein eigenes Unternehmen. Das sind so grausame Sätze. Stell dir einfach vor, du bist selbst Gastgeber. Nein, stelle ich mir nicht vor, weil es nicht mein Unternehmen ist, ich den ganzen Tag nicht ansatzweise das mache, was ich möchte, und ich niemals so handeln werde wie du. Dann hast du auch keine Gastgeber. Weißt du? Und deshalb hat das Thema New Work, das ist so viel komplexer als diese kleinen Teile, die sich, je nachdem auf welcher Seite vom Game die Leute stehen, man sich das da gerade rauspickt.
Ich finde es gerade, du hast schon in einem Satz so viele Sachen gesagt, wo ich mir nur denke, stopp, ich will dazu mehr wissen. Einmal finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, Verantwortung übergeben. Ne, weil auf der einen Seite ist es ja irgendwie, gefühlt sieht man ja so zwei Typen von, ich sag mal, egal ob jetzt Arbeitgebern oder Arbeitnehmern, so die einen, die irgendwie, die wollen ganz viel Autonomie. Ich habe auch Mitarbeiter und Mitarbeitende, die sagen, nee, du, ich mach das schon, ich will das so und so machen, ich mach das wie, ich weiß schon, wie ich das mach, so, ne? Und dann gibt's welche, aber die wollen ganz, oder die sagen zumindest, dass sie es wollen, sagen wir es mal so, wollen ganz konkrete Handlungsanweisungen, gefühlt. Weil sie super unsicher sind und nicht so genau wissen, wie weit dürfen sie gehen und so weiter. Und man merkt total, wie unterschiedlich einzelne Personen gestrickt sind. Würdest du sagen, man kann diese Verantwortung übergeben? Ist das was für jedermann und jede Frau, oder wie würdest du das bezeichnen?
Ich glaube, du hast die Lösung eigentlich schon selbst gesagt, indem man sich einfach fragt, warum wollen die Leute das nicht machen? Und wenn man in der Arbeitswelt groß geworden ist, die letzten 20, 30 Jahre, und das Letzte, was man von dir wollte, ist Entscheidungen treffen, und du auf einmal Entscheidungen treffen sollst und eigenverantwortlich arbeitest, aber die Erfahrung nicht hast, das Rüstzeug nicht und vor allem den Mut nicht, weißt du, dann kann man auch nicht wirklich frei agieren. Und es gibt aber auch Statistiken und Zahlen, die einfach sagen, dass das System ist, kein System ist für jeden Menschen gemacht, sagen wir so. Und es gibt natürlich auch in der Arbeitswelt Menschen, sagen, die Idee finde ich gut, aber eigentlich will ich engere Leitplanken. Und Leitplanken sind natürlich auch beim Thema New Work wichtig. Aber eigentlich geht es darum, die Leute zu befähigen. Denn wenn man frei agieren kann und sich frei bewegen kann und frei handeln kann, dann ist man auch am besten. Aber wenn man aus dem System kommt oder in Betrieben groß geworden ist, wo Controlling, also Zielvereinbarung, Controlling, wir kennen es alle, wenn Controlling etwas ist, was du wirklich gut kennst und weißt, in dem Moment, wo du selber denkst, kannst du es den anderen eh nicht recht machen, dann ist das Letzte, was du haben möchtest, Freiheit. Außerdem wird diese, ich gebe meinen Mitarbeitenden Freiheit, auch wahnsinnig verwechselt. Also viele Führungskräfte erzählen mir dann, ja, die dürfen sich selber aussuchen, ob die Duniservietten jetzt grau oder rot sind. Meine Fresse, das hat nichts mit eigenen Entscheidungen zu tun.
Nein.
Ehrlich, wen interessiert die Duniservierte? Vielmehr geht es darum, wer verdient wie viel? In was investieren wir als nächstes? Sollen wir die Zimmer renovieren für 500.000 Euro oder müssen wir die Küche machen? Stellen wir einen neuen Social Media Manager ein oder doch noch einen Chef-Terrain? Wer möchte in welcher Abteilung arbeiten? Mitarbeitende, die schon 3-4 Jahre da sind, die den Peak ihrer Performance im Unternehmen vielleicht schon erreicht haben. Ist es für die besser, das Unternehmen zu verlassen, oder ist es vielleicht klüger, in einer anderen Abteilung wieder von vorne anzufangen? Also das sind Entscheidungen, die ich unter, welche Entscheidungen treffen wir, und nicht das, was da oft so, streichen wir die Wände oder also alles, was nicht wehtut. Mhm. Und darum geht's. Also abgeben hat wahnsinnig viel mit, für Unternehmer tut das auch weh, wenn man gelernt hat, Kontrolle heißt führen.
Ja, also das mit dem Mitarbeitenden abgeben, da werden wir gleich auch nochmal dazu kommen, weil das ist, beschreibst du ja auch in deinem Buch, über das wir auch sprechen wollen. Character Proof an einer Stelle sehr schön. Chef de Rang fiel gerade als Begriff, und da muss ich dann nochmal dran denken, dass wir es in der Gastronomie ja tatsächlich auch mit Berufsbezeichnungen und Begrifflichkeiten und einer Hierarchiestruktur zu tun haben, die ja dem Militär ein Stück weit sogar entlehnt ist. Und das ist ja immer, es ist ja immer noch da, ne? Also es sind diese Positionen in der Küche zum Beispiel. Das ist ja alles immer noch in dieser Form vorhanden. Und ich frage mich an der Stelle natürlich schon, wie kann man dieses manchmal noch sehr starre Gefüge jetzt mit dem Begriff New Work zusammendenken? Also wie können Unternehmen wirklich sich in so einer Richtung weiterentwickeln, also jetzt Hospitality-Unternehmen, dass sie diese Strukturen ein Stück weit auch überwinden, um diese Freiheit, diese Selbstverwirklichung, ja, und auch so eine neue Dynamik zu erzielen? Ich kann mir vorstellen, dass es Branchen gibt, in denen das einfacher ist. Oder ist es vielleicht doch recht einfach in der Gastronomie?
Es ist einfacher in der Gastronomie, als man denkt. Das Interessante ist, dass, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, es in allen anderen Branchen als einfacher empfunden habe, weil mir die Gastronomie so nah war und ich selbst wahnsinnig gefangen war in Denkmustern und gedacht habe, ja, wie soll man es denn anders machen? Bis ich aber mit der Zeit gemerkt habe, eigentlich geht's wunderbar. Ich kann ein ganz praktisches Beispiel nehmen. Ich würde zum Beispiel den Begriff des Restaurantleiters oder der Leiterin, das wäre für mich eine Rolle, eine Funktion, die das Team jedes Jahr neu wählt. Wir haben nämlich die Thematik, dass wenn du engagierte Leute hast und die sind fertig mit ihrer Ausbildung, dann sind die talentiert, dann wissen die eins sofort, an dem Ort, wo ich jetzt bin, kann ich nicht weiterkommen, weil die Restaurantleitung ist besetzt und die Person wird es die nächsten 10 Jahre auch noch machen. Also ich habe keine Karrierechance. Wenn man jetzt aber sagen würde, nein, wir wählen jedes Jahr neu jemand, der die Verantwortung übernimmt für das Team. Und die Person bekommt vielleicht wirklich dieses eine Jahr mehr Geld, aber muss sie das wirklich, wenn vielleicht alle dasselbe verdienen? Oder man Bezahlung nochmal neu denkt und vielleicht sagt, vielleicht ist nicht die Position entscheidend, sondern wie viele Jahre jemand da ist, entscheidet, wie viel Geld er bekommt, ist auch ein neuer Ansatz. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, wir entscheiden das. Wer macht dieses Jahr? Dann ist die Person vielleicht, die gerade Vater oder Mutter geworden ist, sagt, du, lass mich mal ruhig 1-2 Jahre in die zweite Reihe, aber du bist doch gerade mit der Ausbildung fertig, jetzt zeig mal, ob du es wirklich kannst. Dann. Und das ist etwas, was ich machen würde, und das kannst du in so vielen Bereichen machen. Also wenn Küchenchefs es fertig bekommen, während des laufenden Betriebs ihre Posten zu wechseln, weil sie die Köche nicht mehr einstellen auf Posten, sondern die gesamte Karte kochen lassen, dann muss es in so relativ einfachen Bereichen, wo Handwerk nicht so ausschlaggebend ist in Form von die Person kann etwas, wie im Service oder im Housekeeping oder an der Rezeption auch möglich sein. Ich habe es immer vorgeschlagen, das hat sich noch nie einer getraut zu machen.
Ich muss aber gerade tatsächlich an ein aktuelles Beispiel denken, das Cookies hier in Berlin, der Barchef, der ist jetzt nicht mehr Barchef, weil erkannt worden ist, dass er so ein Motivationstalent ist, dass der Cookie, also der Chef des Betriebs, ihn zum Restaurantleiter umgeswitcht hat sozusagen. Also er ist von der Bar jetzt in das, macht jetzt die Restaurantleitung für das Restaurant, weil seine Mixability eine tolle Geschichte gewesen ist, aber anscheinend dieses Thema Führungsqualität dann nochmal eigentlich auf größerer Ebene gebraucht werden
kann. Und das ist eigentlich New Work, indem man die Leute permanent fragt, was möchtest du eigentlich noch machen? Also ich habe eine andere Situation, da hatten wir unheimlich Talentierten, auch in einer Bar, eine Servicekraft, aber sein Ego kam nicht damit klar, dass er nur Service war. In der Außendarstellung, das hat ihm nicht gefallen. Er hat sich also die Position, also über fast 40 zu sein und zu sagen, ich bin Kellner, das hat ihm wirklich zu schaffen gemacht. Er wollte die Branche wechseln. Und da habe ich mit dem aktuellen Barchef gesprochen und habe gesagt, ey, brauchst du den Titel Barchef? Und er meinte, nee, brauche ich überhaupt nicht. Für die Person war es aber wichtig, dass er den Titel hat auf der Visitenkarte für seinen neuen Schwiegervater. Weißt du, indem man über Rollen immer, also, und das Interessante ist, dass mir der Unternehmer gesagt hat, er hätte sich niemals getraut, zu dem Barchef hinzugehen und zu sagen, willst du dich downgraden im Sinne von Hierarchie? Und der hat gesagt, also, unsere Rollen sind doch eh fluide, bei uns macht doch eh jeder alles. Warum halten wir an diesen alten Begriffen noch fest? Und es gibt halt Personen, die brauchen das für ihre Außenwirkung, für ihr Ego. Ego ist eh ein Riesending in der Arbeitswelt. Und andere haben verstanden, das ist eigentlich egal. Es ist doch eigentlich völlig egal, welchen Titel. Und es gibt wirklich, gerade wenn es in anderen Bereichen geht und nicht in der Gastronomie, da wirst du eingestellt und die sagen dir, druck selbst drauf auf deiner Visitenkarte, was du da haben möchtest. Such dir einen Titel aus.
Du hast gerade was super Spannendes angesprochen. Und zwar das Thema Ego und das Thema, ne, also wie unterschiedlich Menschen Dinge wahrnehmen können. Ne? Während der eine sagt, Titel ist mir egal, sagt der andere, ich brauche den, weil mein Schwiegervater zum Beispiel. Und das zeigt ja schon, wie vielfältig Menschen sind und wie vielfältig aber auch die Bedürfnisse dieser Person sind. Was hat eigentlich Führung, ich sag jetzt mal bewusst in Zeiten von New Work, ne, mit Anführungsstrichen, mit dem Thema Selbstreflexion zu tun?
Ja, das ist der erste Schritt. Also ich hatte witzigerweise gestern einen Workshop, New Work, die Yoga, und da waren ganz viele Führungskräfte und ich habe die gefragt, wie viel Zeit nehmt ihr euch eigentlich mit eurem Team für Gespräche? Im Sinne von, wir sitzen uns zusammen und sagen, wie geht's uns? Ist jeder zufrieden mit dem, was er macht? Kennen wir uns überhaupt gut genug? Wissen wir, wie es den anderen Personen geht oder sind wir nur im Arbeitsalltag gefangen und haben und es geht nur um Know-how-Transfer? Und haben die gesagt, außer zur Weihnachtsfeier, haben die keinerlei privaten Kontakt. Außer das bisschen Blabla, was man vor oder nach der Schicht macht. Also die kennen die tiefen inneren Wünsche und Bedürfnisse ihrer Leute gar nicht. Und so eine Systematik, wie es große Häuser haben, wo man sagt, also einmal im Jahr ist ein Vier-Augen-Gespräch, das haben viele einfach auch gar nicht. Und selbst wenn man es mit einzelnen Personen hat aus dem Team, ist dieses, dass das Team zusammenspricht, wie geht's uns miteinander, was ist unser Ziel, was ist unser Wunsch, das passiert überhaupt nicht. Und das ist sehr schwierig zu verstehen, dass man da viel, weil für viele ist das noch Zeitverschwendung. Weißt du, dieses Rumreden, lass uns arbeiten, schaffen, Häusle bauen. Und da wird der ganze zwischenmenschliche Bereich, was brauchen wir wirklich, gerne mal geskippt. Und das ist der Unterschied zu neuen Unternehmen, die von Anfang an solche Rituale implementieren.
Ich wundere mich als Außenstehender ja immer so ein bisschen, weil das höre ich ja oft auch sowas. Und dann denke ich immer, aber ihr seid doch eigentlich in dem peopleigsten People-Business drin, was es gibt. Mhm. Also Gastronomie, da geht es ja darum, Menschen eine gute Zeit zu geben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie dass man das Geld aus der Tasche zieht, sozusagen, aber dadurch also hinten herum, weil man einfach alles dafür tut, dass Menschen rundum glücklich sind. Und wenn man das, man ist ja auch eigentlich fast nur dann erfolgreich, wenn man das gut kann. Also es wäre das doch eigentlich, ich betone eigentlich, naheliegend, dass man das mit seinem eigenen Team auch macht. Also diese Inside-Hospitality sozusagen, dass man auch schaut, dass man zueinander gastfreundlich ist. Warum ist das so oft so schwierig oder so? Warum ist das dann
doch? Ich glaube, das hat echt mit der Definition Handwerk was zu tun. Mhm. Also wir haben ja dort viel mit Köchen zu tun. Köche beschließen oft, dass sie auf einmal Unternehmer werden. Und aber geprägt sind die von der Idee Handwerk, mit den Händen was machen und schaffen. Und ich glaube, da sitzt ein ganz, ganz tiefes Mindset. Also die besten Unternehmer, die ich erlebt habe in der Gastronomie, die haben ganz oft zu mir gesagt, Andrea, ich war kein guter Koch. Und es gibt andere, die so viel besser kochen können als ich. Aber ich bin ein guter Unternehmer. Ich habe es verstanden. Ich kann Unternehmen leiten. Und in diesen Betrieben funktioniert es dann oft auch. Wenn man aber Koch ist und dann vielleicht auch noch in einem konservativen Umfeld oder in einem Umfeld, keine Ahnung, siebte Generation, der Uropa hat noch alles erschaffen und die Definition wirklich sehr klein gedacht ist, dann hat man das als jemand, der vielleicht in der großen, weiten Welt Ideen geschnuppert hat und dann in den Betrieb zurückkommt und sagt, ich weiß, wie es geht, wir müssen alles anders machen. Ey, die haben es richtig schwer. Und ich habe da wirklich verstörendste Burnouts erlebt, weil die so an sich zweifeln, die Menschen, und denken, ich weiß, dass es anders geht und ich weiß, dass so, wie es die letzten Jahre gemacht worden ist, nicht richtig ist. Ich komme aber gegen das starke Mindset der zwei anderen Generationen, die hier noch im Haus sind, oft nicht an. Aber auch das starke Mindset der Mitarbeitenden, weil auch die sind ja oft geprägt von ganz klassischen Rollenbildern. Ich bin ja nur, höre ich sehr oft immer noch.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich jetzt uns so zuhöre, dann sehe ich, über wie viele kleinen Bereiche wir sprechen, ne? Kleine, aber auch so große Sachen. Und das zeigt mal wieder, wie krass dieses Thema Führung, geführt werden, genauso, ne? Ist ja nicht immer nur eine Seite. Und ja, New Work, über das wir die ganze Zeit sprechen, ist, wenn jetzt hier jemand zuhört und so ein Typ ist und sagt, Mensch, ich würde es ja gerne besser machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Na, wenn der uns jetzt zuhört oder die, dann werden die sich denken, die sind ja irre, aber was reden die hier alles? Wo ist denn da ein Anfang? Was würdest du sagen?
Das ist ja auch so ein Ding, dass man sich davon frei machen muss, dass es irgendwann, wir fangen jetzt an und dann machen wir Workshops und lesen Bücher und dann setzen wir was um und dann haben wir es. Das wird nicht so sein. Wir sprechen von Prozessen und in diesen Prozessen sind Menschen eingebunden. Und diese Menschen haben unterschiedliche Mindsets und die haben unterschiedliche Reifegrade im Sinne von Kommunikation. Und die Basis, die man schaffen muss, ist ein gutes, starkes Umfeld für Kommunikation. Aber da geht schon mal los. Weißt du, in was für irren Meetings sind wir schon alles gesessen, wo zwei Drittel nur Ego-Shows waren, wo jetzt jeder erstmal alles erzählen musste, was er alles weiß und was er kann und wo Befindlichkeiten erstmal ausgetauscht werden oder wo Dinge verhandelt werden, die eigentlich vor 3 Jahren passiert sind, aber da immer noch Kränkungen sitzen. Und das ist der Anfang. Der ist unfassbar mühsam. Der ist Horror. Glauben Sie mir. Es geht einfach darum, sich auszutauschen, zu unterhalten und ehrlich miteinander zu sprechen, das Visier runterzulassen. Ich habe einen Prozess begleitet bei der S-Bahn München. Du, als sie das Visier runtergelassen haben und mal erzählt haben, was die in der Anwesenheit ihrer Vorgesetzten über die Vorgesetzten und deren Handlung gedacht haben und auch über die S-Bahn München. Meine Fresse, das war echt ganz harter Tobak. Also wenn man da nicht psychologisch geschult ist, dann wird das wirklich gefährlich. Und das muss man wissen. Man verändert ja nicht nur eine Organisation. Eine Organisation verändern hat immer mit Zielvereinbarung, Controlling. Wir machen dies, dann passiert das. Aber wir begleiten auch Menschen. Und wenn wir diese Menschen, wenn wir denen einen Raum geben und uns ganz nah an das bringen, was wir wirklich wollen, einen erfüllten Alltag, den ich in der Arbeit erlebe, dann muss man an der einen oder anderen Stelle einfach Entwicklungshilfe leisten. Und das ist auch ein Teil von New Work. Und das kann zwischendurch wahnsinnig zäh sein. Ich spreche das, wenn man das heute beschließt, du, wir machen's. Bis zu dem Moment, wo ich sage, jetzt können wir richtig ernten, das sehe ich an Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, dann würde ich sagen, ernten kannst du ab 3 Jahre.
Das hängt ja auch immer krass mit den Personen zusammen, ne? Also ich meine, früher war ja gefühlt dieses Mindset, ich sag dir jetzt, wie es geht und dann machst du das halt so. Ja, nur wenn die Person also das halt so nicht macht, dann gibt's ja auch Gründe dafür. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, und jetzt macht die das nicht und jetzt bin ich hart und ne, hau da einen noch oben drauf und du hast die Ziele nicht erreicht und was weiß ich. Aber wenn man den Menschen dahinter nicht sieht, dann wird es wahnsinnig schwierig. Aber das ist ja das, was auch einfach dauert.
Also ich glaube, es geht nicht nur darum, die Person macht nicht das, was ich möchte, sondern es geht auch viel darum, ich sehe, dass das, was von mir verlangt wird, das völlig Verkehrte ist. Also es geht nicht nur um die Qualität einer Umsetzung, sondern dass man sagt, also mein Chef, meine Chefin, die Führungskräfte, die verstehen einfach nicht, wie man im Jahr 2023 arbeitet. Und das ist eigentlich, je nachdem, in welchem Landkreis man sich befindet und ob man im städtischen oder ländlichen Kontext ist, ist das ein bisschen unterschiedlich noch ausgeprägt in Deutschland. Aber den Instinkt, dass so wie wir arbeiten oder das, was ich hier seit 5 oder 7 Jahren mache, das kann nicht mehr funktionieren, weil ich sehe, dass wir hart arbeiten, aber keine guten Ergebnisse haben und es mit unserem Unternehmen langsam, aber schleichend bergab geht und sich eigentlich nur Druck aufbaut, aber Ergebnisse immer dünner werden. Das spüren Menschen relativ schnell. Und dann scheitert es an so einfachen Sachen wie, meine Vorgesetzten kapieren nicht, dass Social Media einfach wichtig ist. Oder sie verstehen nicht, dass mich dieses Auto, was ich da nutzen kann, dass mich das gar nicht interessiert. Ich will, dass die nett zu mir sind. Und solche Dinge. Weißt du, was interessiert mich das Ticket, wenn die mich letzten Endes von oben herab behandeln oder einfach nicht verstanden haben, dass ich bei der Geburt meiner Nichte 2 Tage frei haben will oder so. Ja. Oder auch etwas, das junge Väter nicht auffordert. Also warum Arbeitgebende junge Väter nicht auffordert, bleib 3 Monate zu Hause. Warum tust du das deiner Frau an? Du musst nicht nach 4 Tagen wieder hier stehen. Weißt du? Und dann kommen junge Väter mit einem Groll oder einem schlechten Gewissen, wissen nicht, wem sie gerecht werden sollen, dem Arbeitgeber, der Frau zu Hause oder umgekehrt. Und das ist der erste Schritt zur inneren Kündigung. Und da gehört einfach ein Gespräch dazu. Auf, du, wie sieht's aus bei euch zu Hause? Wie braucht ihr Unterstützung? Ist deine Frau allein? Bist du alleine? Wie kann ich euch wo helfen? Was können wir machen, dass du hier happy reinmarschierst am Morgen? Und das Interessante ist, dass Arbeitgebende diese Gespräche nicht führen, weil sie sehr oft Angst haben, dass sie ein Fass ohne Boden aufmachen. Die haben Angst, dass sie auf einmal die Probleme ihrer Mitarbeitenden lösen wollen oder müssen, weil sie dieses Mindset haben, ich als Führungskraft sage, wie es funktioniert. Das heißt, wenn meine, im Umkehrschluss, wenn meine Mitarbeitende zu mir kommen mit ihren privaten Dingen, dann muss ich die ja auch lösen. Und da fängt schon mal an, das ist ja das falsche Mindset. Als Führungskraft bist du nicht für Lösungen da. Und deshalb werden diese Gespräche, die dafür sorgen, dass es vielleicht so viel einfacher, reibungsloser, so kleine Nebensätze, die manchmal so schwere Wunden ausrichten, oft gar nicht so weit kommen können, weil man sich oft nicht traut, die einfachsten Gespräche zu führen. Ich habe Workshops gegeben, da haben Führungskräfte, ich habe die aufgefordert, dass sie untereinander von jeder Führungskraft 3 bis 5 positive Eigenschaften sagen sollen. Denen ist nichts eingefallen. Die konnten ihren Kolleginnen und Kollegen keine 3 Sachen sagen, die gut machen. Keine. Und es waren 12 Leute, mit denen ich an einem Tag gesprochen habe. Die haben ewig gebraucht, bis die mal was bekommen haben. So eine Negativbrille hatten die auf. Weißt du, und diese Menschen sollen dann Teams motivieren und inspirieren und schaffen es nicht mal bei den Menschen, die auf demselben Level arbeiten, was positiv ist, zu sehen.
Ja, das ist nicht gerade sehr erbaulich. Du hast
es gibt
aber
auch Gutes.
Du hast auch Gutes, ja. Und da möchten wir an der Stelle jetzt mal zu deinem Buch kommen, was du gerade veröffentlicht hast. Character Proof. Welchen Charakter man als Führungskraft haben sollte. Ja. Und das ist nicht Your Ordinary Leadership Management Buch. Das kann ich an der Stelle, ich habe es soeben durchgelesen, sagen. Und das finde ich sehr schön, dass es nicht so ist, weil du kommst mit Werten um die Ecke, sozusagen, die man vielleicht jetzt in Bezug auf eine Führungspersönlichkeit gar nicht unbedingt direkt haben würde. Ich habe mir nebenbei noch mal kurz ein deutsches Gastronomie-Fachmagazin hat neulich mal die Grundlagen der Gastronomie als Schweiß, Fleiß, Leidenschaft, dickes Fell und Durchhaltevermögen bezeichnet. Das klingt mir dann eher dann nach den 80er Jahren, nach den dunklen 80er Jahren. Bei dir sind es ganz andere Werte, nämlich Humor, Großzügigkeit, Geduld, Regeneration und Mut.
Ja.
Humor. Warum Humor? Warum muss man humorvoll sein?
Weißt du, der Humor ist so das Gleitmittel, wenn es schwierig wird. Man kann jede Situation, und wir kennen es interessanterweise ja viel auch im Umgang bei Reklamationen mit Kunden oder sowas, mit Humor kann man alles gewinnen. Wenn man aber ein Selbstbild von sich hat, das Führungsverantwortung, vor allem mit Ernsthaftigkeit / ich lach nicht, zu tun hat, dann wird's wirklich schwierig. Humor. Wir alle wissen, wenn wir Menschen um uns herum haben, mit denen wir viel lachen, mit denen es wahnsinnig lustig ist, dann gehen wir wahnsinnig gerne in die Arbeit. Du weißt, wenn du auf den Dienstplan guckst und das sind Mitarbeitende oder Kolleginnen und Kollegen, die einfach witzig und lustig sind, dann macht der Tag einfach viel mehr Spaß. Wenn man aber ein Selbstbildnis von sich hat, und das fällt uns in Deutschland echt so schwer, einfach auch Führung mit Leichtigkeit und mit Humor zu verstehen, dann wäre es so viel einfacher. Was aber viele sind, dass sie die versuchen, dann witzig zu sein.
Oh ja. Und alle lachen natürlich, ne? Weil sie sind ja alle angestellt.
Ja ganz genau. Das habe ich auch geschrieben. Wenn du als Führungskraft einen Witz machst, dann werden immer alle lachen. Weil keiner wird sich hinstellen und sagen, hey Chef, das war total frauenfeindlich. Was soll denn der Scheiß? Dann, oder oh Mann, was war daran jetzt witzig? Außer, dass es diskriminierend war, ist jetzt überhaupt nichts passiert. Mitarbeitende lachen auch deshalb mit, weil sie sich freuen, dass es mal nicht so ernst ist, weil es einfach mal ein entspannter Moment ist. Und das Interessante ist, in der Soziologie ist Lachen immer das Auflösen von Angst. Also wenn du ein Team hast, wo viel gelacht wird, wo viel Humor da ist, dann ist es eine angstfreie Umgebung.
Schön.
Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass du eine angstfreie, wenn du eine angstfreie Umgebung, dann trauen sich die Menschen, frech zu sein, lustig zu sein. Wenn man Humor hat, dann geht man immer auch ein Risiko ein. Eine Person, die etwas Lustiges sagt oder vermeintlich Lustiges, geht auch ein Risiko ein. Wenn du aber dieses Lustige nur deshalb sagen kannst, weil du in der Hierarchie so gefestigt bist, dass dich keiner angreift, dann hat das nichts mit Lustigsein zu tun, sondern du bist der Einzige, der sich erlauben darf, auf die Art und Weise zu sprechen. Und das hat nichts mit einem angstfreien Raum zu tun.
Rums.
Ja.
Yes, ist gut, gell?
Ja. Als Gast finde ich das ja auch, weil man merkt ja sofort, wenn dann eine gute Stimmung im Team herrscht, eine humorvolle Stimmung. Es gibt dann ja auch so diese etwas zynische, wo man das Gefühl hat, die machen sich über die Gäste lustig im Grunde genommen oder so. Und was die in der Küche wohl gerade über die Leute da draußen denken, da kannst du natürlich dann schnell kippen. Ne? Das muss schon auch so gerade in der Gastronomie, in der Hospitality hier, ja, so ein Humor sein, der auch positiv auf die Gäste überspringt.
Ja. Das eine ist halt witzig, da macht man halt einen Witz und das andere ist eben Humor. Hm. Und das ist wirklich so spannend, über das Thema nachzudenken. Da habe ich übrigens auch das intensivste Feedback bekommen bei dem Thema Humor. Weil sie, also ganz viele haben mir zurückgeschrieben, oh Gott, Andrea, ich habe jedes Mal, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt lachen, weil ich wirklich lustig bin oder weil die lachen, weil die denken, die müssen. Und das ist der erste Schritt, das ist wirklich der erste Schritt. Ich habe manchmal Probleme, dass ich mit Teams arbeite, die mittlerweile so eine hohe Ethik untereinander haben, dass es manchmal schwierig ist, neue Menschen rein zu integrieren, weil dieser Gastro-Humor teilweise einfach ziemlich rüde und eckig und einfach irgendwo ist immer eine Diskriminierung dabei, die ja gar nicht so gemeint ist, weil man das natürlich schon, also das muss man schon wegstecken, wenn man in der Gastro arbeitet. Und so ein ganz einfaches Beispiel war, dass der Restaurantleiter Schotte war und dann sagt der neue Mitarbeiter, na klar, dass der Schotte kein Bier einschenken kann. Völlig harmlos, aber keiner hat gelacht, weil das Team den Witz nicht verstanden hat. Und er hat nicht verstanden, warum die anderen nicht lachen. Ja. Es ist doch was Lustiges, sich über Schotten lustig zu machen. Ist doch so gängig. Und da fängt schon an. Und wenn du auf einmal merkst, und der wollte so gerne Führungskraft werden in diesem Team, und der hat es wirklich einfach nicht geschafft, anzudocken, weil der witzig sein wollte, aber keine Ethik hatte.
Und dazu hätte ich mal eine Frage. Und das passt jetzt, da hast du uns jetzt wirklich so eine dermaßen Steilvorlage geliefert. Anders, glaube ich, kann ich es jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nicht, Peter, wie es dir gerade geht. Und zwar haben wir ja in jedem dieser wunderbaren Podcast-Folgen haben wir ja eine Gastfrage. Und diese Gastfrage kommt heute von der lieben Amelie Dangel aus Ulm. Die Amelie hat mit ihrem Mann, ja, ich sag mal, mehrere Gastronomiebetriebe und Tankstellenbetriebe und hat inzwischen eine zweite Ebene eingezogen, sozusagen. Früher waren die überall selber immer mit dabei. Jetzt haben sie gesagt, hey, für jeden Betrieb, wir brauchen einfach eine zweite Ebene. Wir schaffen das einfach nicht mehr. Die hat uns eine Frage heute mitgebracht über einen, ich glaube, ihre Betriebsleiter. Und den Rest darf sie dir jetzt selber erzählen.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo Andrea. Was kann eine Führungskraft tun, wenn sie von den alten Hasen, also den langjährigen Mitarbeitern in einem Team, nicht als Leader akzeptiert wird? Beziehungsweise sogar richtig boykottiert wird?
Ja, du musst einfach rausfinden, warum. Du musst einfach rausfinden, warum ist die Person einfach im Zwischenmenschlichen ungeschickt? Oft ist es auch so, dass Führungskräfte, wenn sie in die eine Richtung kommunizieren, sich völlig anders verhalten als in die andere Richtung, muss man auch sehen. Also dass, wenn Betriebsleiter mit den Besitzern sprechen, sich völlig anders verhalten, als wenn er mit den Mitarbeitenden kommuniziert oder umgekehrt. Also man muss rausfinden, ist die Person authentisch oder verhält die sich im Alltag anders? Das höre ich nämlich häufig.
Wie finde ich das raus?
Ja, Gespräche. Also es gibt viele Personen, die sind einfach systemintelligent. Die wissen, wie sie mit wem in welche Richtung sprechen müssen.
Und die kann man, Schönes Wort.
Und es ist für gerade im mittleren Management relativ einfach rauszufinden, was du erzählen musst, damit du Applaus bekommst. Indem du einfach das wiederholst, was der Schmerz bei den Geschäftsführern ist. Die sind ja so und so. Und also wenn sowas passiert, ist, also was nie gut ist, dass man auf jeden Fall zwei Lager hat. Und was ich mich natürlich frage, ist, warum ist es diesem Geschäftsführer so wichtig, also nicht ein Teil des Teams zu sein? Also ist da auch ein Ego-Thema? Wie versteht die Person Führung? Wie verstehen die anderen Führung? Manchmal ist es aber auch umgekehrt, dass Angestellte glauben, dass eine Führungskraft zu 100% mitarbeiten muss. Der arbeitet ja nicht mit, der läuft ja nur rum und ist faul. Dann muss man vielleicht auch mit den Leuten im Team drüber sprechen, wer hat welche Rolle. Also ich habe schon Leute in der Küche, die zu mir gesagt haben, ich habe keinen Respekt vor meinem Küchenchef, weil der nicht am Herd steht. Dann muss ich sagen, ist ja auch nicht seine Aufgabe. Also da scheinen die Rollen vielleicht nicht klar zu sein. Oder alle drei Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen von den Rollen der anderen. Und da meistens ist es, dass man die Rollen falsch versteht. Also das eine ist die Person okay? Ist es ein netter Typ? Ist es eine nette Person, die einfach eine gute Art zu sprechen und zu kommunizieren haben? Oder habe ich jemand, der nur in die eine Seite nett ist und in die andere ist ein bisschen komisch? Das würde ich überprüfen. Und das andere ist, sind sich alle darüber im Klaren? Denn wenn diese Position neu eingeführt worden ist, dann kann es auch gut sein, dass das Team denkt, du, der bekommt mehr Geld als wir, aber arbeitet weniger. Dass man mal drüber sprechen muss, was heißt Leistung.
Sehr spannend.
Kann auch daran liegen.
Ah, okay.
Weißt du, dass die einfach denken, der verdient mehr und macht nichts und sitzt nur in der Ecke und schaut uns zu. Habe ich auch schon gehört.
Da sind wir ja irgendwie so auf Umwegen schon beim zweiten Wert, den du in dem Buch darstellst, nämlich Großzügigkeit. Was macht denn Großzügigkeit? Was ist richtige Großzügigkeit und was ist falsche Großzügigkeit vielleicht? In Bezug auf Hospitality.
Ich kann es dir mal sagen, Großzügigkeit muss immer auch ein bisschen wehtun. Weißt du, wenn man etwas abgeben kann und weggeben kann, ohne dass es ein bisschen wehtut, dann ist es nicht großzügig, sondern dann ist es das, was du auf jeden Fall geben kannst. Ich merke es immer daran, ich setze mich Anfang des Jahres privat immer hin und überlege, welchen Organisationen spende ich wie viel. Und irgendwann habe ich mir selbst auferlegt, wenn es mir nicht ein bisschen wehtut, ist es ja auch nicht großzügig, sondern dann ist es das, was mir gar nicht auffällt. Und das ist eigentlich ein guter Maßstab. Das heißt, Großzügigkeit in der Bezahlung, Großzügigkeit mit Zeit, Großzügigkeit in Wertschätzung, Großzügigkeit mit Aufmerksamkeit, Großzügigkeit mit Wissensvermittlung. Also oft gibt es ja noch dieses Phänomen des Hoheitswissenhortens, dass Führungskräfte glauben, dass sie bestimmte Fähigkeiten, dass sie die einzigen sind, die die haben dürfen, damit die Position nicht gefährdet ist, weil sie ihre eigene Leistung vor allem über Arbeit oder über Können definieren und nicht über Mindset und Regeln dann. Und das hat alles mit Großzügigkeit zu tun.
Aber auch schön, ja. Da muss man echt mal drüber nachdenken über das Thema.
Ja, auf jeden Fall. Und Großzügigkeit in der Bezahlung, da werden natürlich viele klingeln so, viele Ohren gerade, denke ich jetzt mal bei den Hörenden. Ist ja in der aktuellen Situation auch eine ziemliche Herausforderung. Wie geht man da jetzt gerade damit um? Preise steigen, Kosten steigen, gleichzeitig wollen natürlich Menschen auch mehr Geld verdienen in der Gastronomie und das auch, denke ich, zu Recht. Wie geht das ineinander? Ne?
So, was mich ärgert, ist, dass die Menschen hätten früher viel, viel besser, viel einfacher bezahlt werden können. Und das Dumme ist, dass zwei Sachen zusammenkommen, dass die ganzen Nebenkosten und dass die ganze wirtschaftliche Lage einfach so ist, dass der Reingewinn eines Unternehmens einfach viel, viel, viel geringer ist als früher. Und wenn man diesen Reingewinn dann sagt, ich muss jetzt noch mehr abgeben, dann tut das natürlich weh. Und mich ärgert es halt, dass man die letzten 10 Jahre hätte man einfach viel, viel großzügiger sein können. Viel, viel. Und man hat's nicht. Und deshalb denke ich mir auch immer so ein bisschen selber schuld. Und die Zeiten, dass man in der Gastronomie einfach, wenn man ein bisschen clever war, konnte man so schon wahnsinnig gut verdienen. Aber die Unternehmer haben immer so getan, als wären sie kurz vorm Verhungern. Das ist nämlich auch so ein Phänomen. Was ich
sieht man auch jeden Tag.
Dass, wenn du mit den Leuten, wo du das Gefühl hast, meine Fresse, wenn ich jetzt also diesen einen Euro mehr in der Stunde oder die Diskussion, als man den Mindestlohn eingeführt hat, wie viele haben erzählt, dass die wirtschaftlich ruiniert werden, wenn die Putzfrau und der Spüler auf einmal 12 Euro kriegen. Weißt du?
Die Diskussion läuft ja immer noch so.
Ich wollte gerade sagen, hat sich das geändert?
Nee, ganz im Gegenteil.
Da hast du vorher schon sehr viel falsch gemacht, wenn das dein Thema ist. Das wissen auch alle. Und dieses Kokettieren damit, dass es uns so wahnsinnig schwer geht in der Branche. Ich kenne halt so wenige, die sich hinstellen und sagen, ich mache alles richtig, ich verdiene sehr gut. Deshalb habe ich dieses Auto und dieses Haus und diese Klamotten auch verdient. Und meine Mitarbeitenden, denen geht's auch gut. Ich kenne kaum einen, der sagt, na klar geht's uns gut, wir sind halt clever. Es ist nicht einfach, es wird immer trickier, aber weißt du was, wir sind halt clever, darum geht's uns gut. Und das höre ich viel zu selten, weil so schlecht geht's den Leuten nicht.
Ja, das ist ja auch etwas, was du in dem Buch so ein bisschen kritisierst, dass du sagst, dass das ist dieses auch großzügig gegenüber sich selbst zu sein zu dürfen, dass das so ein Wert ist, den man selten sieht. Also dass das dann auch immer schnell dann mit so einer Prahlerei dann missinterpretiert wird oder falsch verstanden wird.
Ich wollte gerade sagen, weil die Leute vielleicht auch einfach Angst haben, ne? Also ich meine, ich kenne das schon, ich habe das letztens auch von irgendwem gehört, der meinte so, nee, ich kann das eine Auto nicht nehmen, weil wenn ich damit vorfahre, dann denken die so, ah ja, das ist das Geld, was er von mir genutzt hat, ne? Um das Wort, der das jetzt investiert.
Und da steckt die Haltung dahinter, dass Mitarbeitende nicht in der Lage sind zu differenzieren und kein Verantwortungsgefühl zu haben. Da steckt die ganz tief das Mindset drin, Menschen sind im Grunde nur neidisch. Und was nicht dahinter steckt, ist, dass die Menschen schon ein Bewusstsein dafür haben, dass wenn man ein unternehmerisches Risiko trägt, man auch das Recht hat, mehr Geld zu verdienen. Drum macht man es ja auch. Und wenn dir das nicht gefällt, dann mach doch ein eigenes Unternehmen auf und geh selbst das Risiko ein. Und da ist halt so ein Mindset dahinter. Bei Führungskräften ist echt schwierig. Also was ich für Dinge erlebt habe an Kompliziertheit, zwei verschiedene Garderoben, die eine, die man nur am Arbeitsplatz trägt und die andere nur im Urlaub, damit niemand mitbekommt, dass ich teure Schuhe oder eine teure Handtasche habe oder Wahnsinn. Dass die Schwiegermutter das nicht mitkriegen darf. Ja. Das ist so ein Krampf. Das muss doch ein ganz schlimmes Leben sein.
Ich war mal auf einer Fachveranstaltung im Brandenburger Umland, sag ich mal, vor einigen Jahren und da war auch ein bekannter Berliner Koch zugegen und ich sah ihn mit seinem sehr schicken Auto anreisen und das hat er extra in so einer Nebenstraße geparkt. Ich bin nämlich vom Bahnhof hingelaufen, habe das dann gesehen, so damit die anderen auf der Veranstaltung nicht gesehen haben, was der für ein dickes Auto fährt. Das fand ich irgendwie, muss ich jetzt gerade an diese Situation denken.
Und wenn du selbst diese Kleinlichkeit im Kopf hast, also dann gehst du einfach davon aus, dass alle anderen auch so denken. Auf die Idee, dass vielleicht eine Aushilfe sagt, na klar hat der die Handtasche, der arbeitet schon 40 Jahre länger als ich, der hat ein anderes Risiko und ich studiere noch. Weißt du, man glaubt nicht, dass die anderen im Grunde gut sind. Weißt du, die Menschen sind viel, viel schlauer, als wir immer denken. Und die Menschen haben schon einen guten Instinkt für Gerechtigkeit. Wenn du aber selbst im Kopf das gar nicht glaubst, da fängt schon mal an.
Klar, weil dann wirst du auch das anziehen, ne? Dann wirst du genau immer wieder diese Beispiele gespiegelt bekommen, ja.
Und du entwickelst eine Brille.
Klassiker, ja.
Und Großzügigkeit muss ja auch nicht unbedingt immer nur mit materiellen Dingen in Verbindung stehen. Das können ja auch, wie gesagt, das beschreibst du ja auch in dem Buch. Das geht ja auch noch um ganz viele andere Dinge. Also Zeit zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Faktor, ne? Also das ist die Zeit, Souveränität zu haben für sich, aber auch für seine Mitarbeitenden. Das ist ja auch gerade in der Gastronomie ein riesengroßes Thema. Und das schließt ja auch so ein bisschen schon so an Wert Nummer 3 an, nämlich Regeneration. Mhm. Was hat das denn damit auf sich?
Dass wir einfach mit unserer Energie haushalten müssen. Die Umwelt ist komplexer und anstrengender geworden. Das ist eine Tatsache. Die seelischen Belastungen sind gestiegen. Wir brauchen Zeit zur Regeneration. Und gerade wenn man jetzt einen Betrieb hat, wo die Personaldecke sehr dünn ist, dann darf man das, die Mitarbeitenden auch nicht, man darf das nicht überreizen. Man muss einfach auch verstehen, also dieses Anspruchsdenken, alle müssen jetzt verstehen, dass mein Betrieb jetzt das Wichtigste ist, der muss jetzt überleben, ohne drüber nachzudenken, auf welchen Kosten verlange ich das jetzt. Also das finde ich immer schwierig, aber auch umgekehrt, dass ich so viele Führungskräfte erlebt habe, die unter so einem Performance-Druck stehen, dass die diese Haltung, wer viel arbeitet und wahnsinnig wenig schläft, ist halt der Stärkste und der Coolste. Also das ist auch so eine Macho-Haltung, die dahinter steht. Wie viele erlebe ich, die sagen, ich schlafe nur 3 Stunden die Nacht, mehr brauche ich nicht.
Ist Bullshit. Das hatten wir mit Jason ja auch schon, ne, das Thema.
Ja, genau, musste ich auch dran denken. Ne? Genau, die Folge, wo Jason dann ja auch gemeint hat, da hattest du ja den Call-in, dankenswerterweise. Und da hat er auch gesagt, das sind aber diejenigen, die als Erste dann auf dem Rücken liegen. Die das eine Zeit lang machen sie halt den ganz starken Zampano, aber sind dann halt diejenigen, die dann das mit diesen 3 Stunden dann halt eben nicht sehr lange durchhalten. Und Regeneration ist ja auch etwas, um dauerhaft arbeitsfähig, überhaupt lebensfähig zu sein.
Und dann müssen wir auch Regeneration mal jenseits von unseren klassischen Arbeitszeiten. Also wenn man zum Beispiel in einer gebenden Position ist, das ist eine Weisheit aus dem Yoga, dann sollte man mindestens einmal im Jahr 6 Wochen Urlaub machen.
Okay.
Also das heißt, jede Führungskraft sollte mindestens einmal im Jahr 6 Wochen am Stück Urlaub machen. Das sprengt bei den meisten schon mal die Zahl der frei verfügbaren Tage.
Das liebe ich ja. Werde ich ja gleich mal im Team vorschlagen.
Also dieses mindestens 3 Wochen am Stück braucht man einfach einmal im Jahr, wenn man in einer Führungsrolle ist, in dem man sehr viel Energietransfer stattfindet und man sehr viel gibt. Personen, die mehr abarbeiten und weniger einen geringeren energetischen Austausch haben, brauchen das nicht so sehr. Die müssen sich körperlich erholen. Da muss man schauen, wie lange braucht der Körper, um sich zu regenerieren. Aber der geistige Austausch ist so viel härter teilweise. Und wenn ich dann höre, dass Führungskräfte 4-mal im Jahr 5 Tage machen oder 6-mal im Jahr 4 Tage und 1-mal 10 Tage, Das kann nicht funktionieren. Also wir kennen alle die medizinischen Fachartikel dazu, dass die körperliche Erholung erst nach 14 Tagen einsetzt und dann mal ganz kess sagen, ich bin jetzt 6 Wochen weg. Puh, da wird's eng. Ich mache das übrigens.
Spoiler-Alarm, Ende.
Du hast natürlich auch keinen größeren Betrieb hinten dran hängen, aber ich finde den Gedanken ja trotzdem sehr spannend. Würdest du dann auch dazu raten, vielleicht Betrieben dann gemeinsam Betriebsferien zu machen oder sagen, wir sind im August mal alle weg, wir sehen uns dann wieder und nicht dieses Abwesenheiten dann in noch kleineren Teams, Stichwort Personalmangel und Co., dann noch mit noch mehr Belastung dann auf die restlichen Verbleibenden zu übertragen.
Das ist ja etwas, was nobelhart und schmutzig vom ersten Tag an macht. Die haben, glaube ich, im Sommer 6 Wochen Pause und im Winter dann nochmal 4 Wochen.
Ah, okay, krass.
Hm. Das haben die von Anfang an eingeführt, hatten die schon immer. Und das könnten andere Betriebe auch machen. Und wenn man sehr viele Menschen hat und das anders organisieren kann, dann muss man auch nicht den ganzen Betrieb 6 Wochen zumachen.
Ich wollte gerade sagen, in Chargen.
Hm. Ja, und wenn man überlegt, wann und wenn man in Österreich, die ganze Gastronomie ist ja auch darauf aufgebaut. Die haben ja auch Schließzeiten und die ganze Gastronomie, die ganze Hotellerie überlebt seit Jahren.
Stimmt eigentlich, jetzt wo du sagst, ja.
Hm. Ja, da ist auch noch keiner pleite gegangen. Andere haben halt dann auf und andere Unternehmen sagen, für uns ist es besser, wenn wir es so organisieren. Und man muss halt überlegen, was ist für den Betrieb besser. Und ich kenne einige, die mittlerweile wieder sagen, dass sie Betriebsferien einführen. Klar ist auch immer wieder ein bisschen Gemaule. Die einen sagen, wir wollen zu den Ferienzeiten. Die anderen sagen, nein, ich will nicht, da ist alles teurer. Die anderen sagen, ja, aber die Kinder. Diskussion gibt's immer. Aber wenn sich das Team gemeinsam einigt, wenn man wirklich fragt und das ausdiskutiert bis zum Schluss, dann hat man auch eine Entscheidung, die alle mittragen. Die meisten Diskussionen werden nur irgendwie auf der Mitte der Strecke abgebrochen, weil alle Beteiligten erschöpft sind.
Oh ja, das kann ich mir wirklich, wirklich gut vorstellen, weil gerade wenn du sagst, es sind so viele verschiedene Leute, dann hat man ja auch mindestens genauso viele Meinungen oder mehr. Ja, spannend.
Auszuhalten, das ist nicht einfach. Also da brauchst du Geduld und Empathie und Mut eben auch. Oder und auch Geduld zu verstehen, um beim Thema Geduld zu sein, dass nicht jeder so schnell ist wie du oder jemand anders. Also jetzt nicht nur im Sinne von, warum braucht die Person so lange, um etwas abzuarbeiten, sondern auch viel im Sinne, dass jeder auch einen anderen emotionalen Reifegrad hat. Kommunikationsreifegrad, ein Reifegrad an Witz und Humor, ein Reifegrad an Feedbackkultur, ein Reifegrad an Einsicht. Also es ist dann kulturabhängig und ähnliches. Einfach da Geduld zu haben und das zu verstehen und zu vertrauen.
Du bist wirklich gut mit den Spoilern. Wir haben nämlich hier auf der Liste nämlich als nächstes Thema Geduld stehen und du sprichst es gerade schon von selber an. Und ich glaube, das ist so ein spannendes Thema, was du gerade sagst, weil wenn ich mir jetzt so anschaue, ist man ja ganz schnell in diesem Modus, wir müssen schneller werden, warum dauert das so lange? Na, wie du es gerade auch selber schon gesagt hast, und überfährt damit vielleicht Menschen. Nur sind ja Führungskräfte jetzt auch erstmal Menschen und auch die dürfen ja lernen. Und wenn man so ein bisschen darauf konditioniert ist, vor allem wenn es vielleicht mehrere Ebenen gibt, ne, also ich sag mal den Geschäftsführer, den Betriebsleiter, und so die restlichen Mitarbeitenden, wenn jetzt der Betriebsleiter nach oben irgendwie reporten muss vielleicht und dann irgendwie merkt, oh, das läuft jetzt irgendwie nicht so, wie das gerne der Chef, die Chefin hätte. Wie schaffen die Leute denn jetzt trotzdem, in der Ruhe zu bleiben, in der Geduld zu bleiben, in der Liebe zu bleiben und nicht, weil die ja auch ein Stück weit manchmal getrieben sind, ne? Wie lernt man das?
Ich muss es auch lernen. Weil wenn ich in Betrieben gehe, ich bin ja der Superklugscheißer, ich weiß ja genau, wie es geht. Die Leute müssen einfach nur das machen, was ich ihnen sage.
Auch eine sehr schöne Jobbezeichnung übrigens so für die Visitenkarte.
Superklugscheißer, ja.
Genau. Und super. Je genauer die das machen, was ich ihnen sage, umso schneller sind die erfolgreich. Und dann kommen halt die Menschen rein.
Und die so? Nö.
Und dann... Nö. Und das verstehe ich nicht. Und dann hat viel mit Disziplin zu tun, mit Durchhaltevermögen, mit Einsicht, mit Verständnis, mit ganz vielen Sachen. Und da musste ich halt auch lernen, dass jeder Betrieb seinen eigenen Rhythmus hat. Und dass es halt Leute gibt, die sehr schnell Dinge verstehen und sehr umsetzungsstark sind. Und dann man einige Personen hat, die das vorantreiben und mit Euphorie Menschen und Energie die Menschen dazu bewegen, dass sie über ihre Komfortzone hinausgehen und Neues wagen. Und dann gibt's halt Betriebe, die sind zäh wie Kaugummi. Und du denkst, das wird nie was. Ich habe das Gefühl, die stehen alle still. Und dann, peng, passiert's doch eines Tages. Wichtig ist dranbleiben, Verständnis haben und permanente Kommunikation. Und wir sind alle nicht ausgebildet in Kommunikation, weißt du? Also Rhetorikseminare und ähnliches oder einfach, ich glaube eher, dass man auch psychologisches Verständnis braucht. Das ist auch etwas, was Führungskräfte, also die sollten sich mehr in Psychologie als in Buchhaltung ausbilden, weil die Buchhaltung, das kann jemand anders machen. Die Psychologie vor Ort müssen sie ja selbst betreiben. Und das sind völlig neue Anforderungen. Das ist nicht das Erste, was er auch im Kopf hat, wenn er sich selbstständig
auf
macht.
Auf keinen Fall.
Das hat mal noch einmal Berliner Gastronom, wir haben viele Berliner Gastronomen hier, erzählt, dass er 5 Mentoren so um sich herum hat, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ne? Mhm. Also wirklich, da ist auch derjenige, der so halt dann so Unternehmensführung und Strategie kann, dann jemand, der vielleicht mehr so im Bereich Psychologie unterwegs ist. Und du hast ja ein ähnliches Beispiel auch in deinem Buch. Also das ist gut, ist auch Leute, die etwas anderes aus einem anderen Bereich besser können, zu sich zu holen und mit denen sich in den Austausch zu treten.
Das musste auch ich als Coach lernen, dass auch wenn ich verstehe, was man machen muss, ich auch nicht alles kann. Also, das ist so. Und dasselbe müssen Führungskräfte auch lernen. Ich weiß zwar, wie es geht, aber das heißt nicht, dass ich es auch kann. Und vielleicht muss ich es auch gar nicht können.
Genau, aber es ist wieder ein naiver Gedanke, aber wenn ich so viele Gäste habe als Gastgeber, ne, und ich die Leute dann im Zweifelsfall dann auch vielleicht ein bisschen besser kennenlerne, also Stammgäste werden und ich weiß dann, was sie beruflich machen, da kann man denen ja vielleicht mal sagen, pass mal auf, du machst doch das und das. Ich habe hier die und die Herausforderung. Können wir darüber vielleicht einfach mal quatschen? Das ist ja eigentlich irgendwie fast naheliegend, weil man ja so viele Menschen trifft, Tag für Tag, Abend für Abend, dass da auch ein paar dabei sind, die man vielleicht dann so für sich so als externe Hilfegeber dann auch irgendwie nutzen und aufbauen kann.
Aber weißt du, da sind wir wieder beim Selbstbild. Wenn das Narrativ herrscht, dass die Geschäftsführung alles kann und alles weiß oder ich bin der Chef, ich bin die Chefin, ich bin die Person, die alles regeln kann und du dir nicht eingestehst, nee, ich kann nicht alles wissen, weil sich die Umwelt so schnell verändert, dass ich mit diesen Updates gar nicht hinterherkomme und diese ganzen neuen Teilbereiche, die damit aufpoppen, dass das einfach eine einzige Person nicht mehr kann. Und das finde ich so spannend, wenn man mit ganz jungen Unternehmen arbeitet, die machen das fast instinktiv, dass die verstehen, dass Entscheidungen nicht mehr nur eine Person treffen kann und soll, weil es einfach zu beschränkt ist und auch gar nicht dazu in der Lage ist, weil wir so viele Dinge zu gut beherrschen müssen, als dass das die Kapazität für eine Person ausreichen würde. Und da gehört Mentorship in allen Bereichen einfach dazu.
Also würdest du jetzt sagen, wir werden jetzt sicherlich sehr viele Menschen haben, die zuhören und sagen, boah, also gefühlt habe ich jetzt 800 Themen, die ich gerne verändern möchte. Ne? Da sind wir wieder bei dem Punkt, wo fange ich an? Es gibt keinen Anfang und kein richtiges Ende. Würdest du sagen, ein richtiger Schritt kann sein, sich mit dem Thema, wie du schon gesagt hast, Psychologie beschäftigen, sich da jemanden zu holen, der einem da einfach ein bisschen zur Seite steht?
Du, da muss ich nochmal klugscheißern. Und zwar steht in meinem Buch zur Einleitung, das Aushalten von Improvisation wird die wichtigste Fähigkeit der Zukunft sein.
Oh, liebe ich ja. Das finde ich toll.
Mhm. Und es geht weiter mit, der wir am besten mit Geduld und Humor begegnen können.
Ja, genau. Und das ist die Idee, ich leite jetzt einen Prozess ein und dann laufen wir da durch und dann ist der abgeschlossen. Das ist eine ganz naive Vorstellung, die nicht mehr funktioniert. Prozesse werden neue Prozesse hervorrufen. Und ein Trainerkollege von mir hat mal gesagt, Komplexität erklärt man am besten damit, das ist wie so eine Schüssel Spaghetti. Wenn man eine Nudel rauszieht, kommen immer am anderen Ende neue raus. Und das ist neues Arbeiten. Ja. Du widmest dich einem Problem, einer Spaghetti, die ziehst du raus und hast gut im Griff und am anderen Ende kommen wieder andere raus. Und dieser Zustand ist der Normalzustand. Also dieses, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir alles erledigt, jetzt können wir uns ausruhen, das gibt's nicht. Die Haltung, es wird in einem permanenten Fluss sein und eine permanente Veränderung, weil einfach der Wissensanstieg weltweit viel zu schnell ist. Also das hat einfach gesellschaftliche Gründe, die auch aus dem Trendmanagement kommen. Mhm. Wir haben teilweise eine Wissensverdoppelung in einigen Bereichen, in der IT, eine stündliche Wissensverdoppelung weltweit. Ja, da kann dein ITler aber in Rosenheim echt nach Luft schnappen, damit er da permanent abgedatet ist. Also, und dann, was hängt da alles dran? Also brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. In der Medizin ist der Update alle 73 Tage. Da hat sich das Wissen, das Medizinische verdoppelt. Das Wissen um psychologische Prozesse, das Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge, das Wissen um, wie macht man gutes Marketing. Das sind ja Dinge, die sich permanent verändern. Wir dürfen nicht glauben, dass wir wissen, jetzt weiß ich. Und das Schlimmste ist, glaube ich, Das erlebe ich gerade, wenn es in der Gastronomie um Umbauten geht. Weißt du, wenn man sagt, wir renovieren unser Haus, die Prozesse dauern so lange in Deutschland. Da wird 3 Jahre überlegt, bis es den Spatenstich gibt und dann wird 1,5 Jahre gebaut, wenn du Glück hast, unter 2. Und dann ist von der Idee, wie wir es machen, bis jetzt ist es passiert, 5 Jahre. Da hat sich sämtliche Erkenntnisse verdoppelt. Und deshalb erlebe ich permanent gerade Neueröffnungen, wo ich mich umgucke und denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das habe ich schon 500 Mal gesehen und ihr wollt mir das als Neueröffnung verkaufen?
Du hast mal an einer anderen Stelle mir mal erzählt, dass du dann immer ganz diplomatisch sagst, ja, das so. Das macht man jetzt so, ne? Oder so ist man jetzt eingerichtet. Also wenn ihr das von Andrea hört, dann wisst ihr schon, okay, State of the Art ist es nicht, sondern eher so. Es ist jetzt gerade noch modern, aber in einem halben Jahr.
Wie so Erdmännchen, die sich so ihr Leckerchen abholen wollen. Und, wie war's, wie ist, was haben wir gemacht? Und das Vernichtendste, was ich wirklich sagen kann, ist, ja, so macht man es halt gerade.
Kannst du noch mal ein Beispiel geben, vielleicht für jemanden, der wirklich, also jetzt aus der Hospitality, wo du sagst, der war aber so richtig mutig und das, was da jetzt, also mit diesem Mindset Mut oder mit diesem Wert Mut, hat er etwas verändert, was ja bahnbrechend ist.
Was ganz Plakatives. Das war der Alexander Herrmann mit seinem Team um Tobias Baetz in Würzberg. Die sitzen ja wirklich auf dem Plattenland. Und der ist in einem historischen Haus, was seit 400 Jahren in der Familie ist. Und der hat das Restaurant renoviert. Und wenn du da reingehst, das sieht aus wie Nachtclub in L.A.
Mhm. Okay.
Mit offener Decke, schwere Rohre, Lampen selbst gebastelt. Du könntest da sofort einen Nachtclub anmachen. Und das hat so überhaupt nichts mit irgendeiner Form von Ästhetik zu tun, die man in diesem Umfeld gewöhnt ist. Als die Leute rein sind, haben die entweder gesagt, mir gefällt's oder, oh Gott, was ist das? Und das musst du aushalten. Denn gerade was Ästhetik angeht, ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach schön sein, weil schön ist alles. Also müssten wir langfristig, wenn du jetzt sagst, ich will mutiges Interior Design machen, dann müsst du das so machen, dass die Leute reinkommen und sagen, um Gottes Willen, wie sieht das aus? Wenn du das machst. Und die sagen, mein, was ist denn da los? Also das muss ich fotografieren und hochstellen. Dann hast du es geschafft. Und das hat in der Regel nichts mit dem klassischen Schönheitsbegriff zu tun, in dem wir uns aufhalten. Also Interior Design muss verstörend sein. Und ich meine, wenn man durch Berlin läuft, 2 Drittel der Secondhand-Shops, die gerade auch machen, die sind mehr als verstörend. Und wenn man da reinkommt, sieht man, dass die A, die richtigen Produkte haben und B, dass da mehr los ist als bei Karstadt, H&M oder Deutsche und Gabbana. Die Dinger sind voll.
Das stimmt. Hier gibt es auch einige im Kiez, die immer sehr, sehr gut besucht sind und von außen sehr skurril teilweise aussehen.
Ja, das ist völlig irre, wie die teilweise aussehen. Aber du musst es, und wenn wir über Jahrtausende geprägt sind, dass du Erfolg in der Ästhetik über Schönheit hast und wir auf einmal in einer Welt sind, wo sagen, also mit Schönheit kannst du überhaupt keine Aufmerksamkeit erlangen. Mach mal ein richtig hässliches Hotel.
Okay. Das ist Mut, auf jeden Fall.
Es geht ja nicht um hässlich, sondern guck mal, mit was man Aufmerksamkeit bekommt. Und in der Regel, und das finde ich eigentlich das Schöne, landet man bei bedeutend günstigeren Konzepten als das, was momentan verbraten wird an sinnloser Kohle. Wirklich, ist eine Katastrophe. Ich habe Stühle erlebt, die 700-800 Euro kosten. Boah. Und in Hotel-Lobbys stehen, wo kein Mensch drauf sitzt. Ich habe Einbände von Speisekarten aus Elefantenhaut und weiß der Geier alles, Ananasleder. Und weißt du, was nützt dir das, wenn kein Mensch sich für deinen Laden interessiert, du für eine Speisekarte 500 Euro ausgibst, aber deinem Spüler keine 13 Euro gönnst. Weißt du, da geht, das hängt alles zusammen. Das hängt alles zusammen. Boah.
In der Tat. Drum
ist die zweite. Ja.
Yes. Ja. Es ist ein sehr komplexes Thema, neues Arbeiten. Und das hat viel mit, wer bin ich, zu tun. Und das finde ich das Spannende. Die Frage, wer bin ich als Mensch und nicht, wer bin ich als Unternehmender. Und das ist nämlich auch das, was die Mitarbeiter interessiert, um mal wieder zurückzukommen. Für welchen Mensch arbeite ich? Sich wirklich ehrlich hinzusetzen und zu sagen, wer bin ich eigentlich mit meinen Mitarbeitenden? Wo mache ich mir was vor? Wo spiele ich eine Rolle? Wow, das tut so weh. Ich meine, das tut in der Beziehung schon weh. Hm. Und da bist du in der Regel in einem relativ geschützten Raum. In einem Arbeitskontext ist es noch viel schwieriger. Und die Fragen, um die kommen wir nicht drum rum. Und das ist ja auch, mein Jan-Peter, du bist ja auch viel unterwegs. Und da sind wir bei dem Guru-Leading, von dem ich immer spreche. Die faszinierendsten Menschen in der Gastronomie haben am wenigsten Probleme, Mitarbeitende zu finden. Nur die Standardtypen, die haben wirklich Probleme.
Hm. Ja, da geht es auch immer um eine gewisse Strahlkraft, eine gewisse Skurrilität manchmal auch und so. Deswegen liebe ich ja auch die Menschen, die so schillernde Persönlichkeit in der Gastronomie sind, auch wenn ich nicht immer weiß, ob ich persönlich mit ihnen befreundet sein möchte. Aber ich finde also als Gastgebende oder auch vielleicht als Teamleader oder so, kann ich mir das schon manchmal kann ich mir das ganz gut geben und kann mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Vor ungefähr 10 Minuten fiel der Begriff Medizin. Und den habe ich mir gemerkt, weil in der Medizin hatten wir es vor ein paar Jahren mit dem sogenannten Female Shift zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass es wesentlich mehr Studentinnen als Studenten gab in der Medizin. Mhm. Und das bedeutet einfach, dass du mehr Ärztinnen hast als Ärzte. Und das bedeutet wiederum, dass sich dieses ganze nicht minder hierarchische Gefüge namens Krankenhaus in den letzten Jahren markant verändert hat. Wir haben dort irgendwie einen ganz anderen Umgangston teilweise, andere Bedürfnisse natürlich auch, ne, wo es auch um die Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit und Familie geht. So, warum komme ich jetzt auf die Medizin? Weil du bist ja auch eine Expertin für Female Leadership. Da würden wir ganz gerne mit dir zum Schluss noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil vielleicht ist es ein bisschen sehr holzschnittartig, aber vielleicht könnte man auch so sagen, dass diese alten Arbeitsweisen, Werte in Anführungszeichen in der Hospitality sehr maskulin sind und wir eigentlich mehr feminine Werte brauchen. Kann man das so sagen? Ist da was dran?
Auf jeden Fall. Also wenn man Femininität konnotiert mit Weichheit und Verständnis und weniger Härte, dann kann man das auf jeden Fall so sehen. Und man merkt ja auch in Systemen, wo viele Frauen arbeiten, auch in der Gastronomie, die haben ja erstens mal deutlich weniger Probleme, Personal zu finden, weil sich Frauen da ganz gut aufgehoben fühlen. Und die Gastronomie ja eigentlich auch ein Bereich ist, wo man so flexibel arbeiten kann, dass wenn man zum Beispiel in Care-Arbeit stark eingebunden ist, Gastronomie ja großartig ist. Und wenn man da es schafft, einfach den Ton zu verändern, das Umfeld zu verändern und da viel Weichheit zulässt, weniger Witze und ein bisschen mehr Kommunikation. Also ich will es nicht immer so ganz plump sagen, Frauen brauchen halt mehr Kommunikation, aber es ist schon etwas, dass das Nachfragen, das Verständnis und das vielleicht mehr drüber sprechen uns allen gut tun würde.
Darf ich da mal aber provokant was dazwischen fragen? Sind das wirklich Themen, die nur Frauen betreffen?
Also Männer genauso, die haben genauso die Schnauze.
Ich wollte es gerade sagen.
Ganz genauso.
Das ist ja ein Thema, was Unisex ist.
Auf jeden Fall. Ich merke es zum Beispiel auch schon in Berlin. Also da führe ich Diskussionen, die könnte ich in der Form in Rosenheim nur davon träumen. Da ist einfach ein anderes Mindset, ein anderes. Am Ende geht es darum, wie geht es mir? Und das ist etwas, was man halt in klassischen hierarchischen Modellen eher Frauen zugesteht und nicht dieses ist doch wurscht, wie es dir geht, es geht um die Sache. Ohne, wie geht es mir dabei, das funktioniert halt nicht mehr. Menschen wollen immer wissen, wie geht es mir dabei? Und da muss man halt mehr nachfragen, mehr Verständnis haben und eben auch den Ton verändern. Also ich kenne einige Leute, gerade auch über Proud to Kellner und Ähnliches, wenn man da Gespräche führt mit Serviceleuten, die einfach sagen, was man sich da heute noch anhören darf, da haben die einfach keine Lust drauf. Da geht man halt dahin, wo diese Art von Gesprächen nicht geführt wird.
Wenn man sich so deine Charaktereigenschaften von vorher nochmal anguckt, ne, dann sind das ja wirklich welche, die, wo ich sagen würde, das ist für mich weder typisch weiblich, so wenn ich jetzt mal im Stereotyp bleiben darf, noch typisch männlich. Ne? Das sind ja Sachen wie Geduld, Humor, das sind ja Sachen, die kann jeder von uns machen, haben, entwickeln. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn, ich sag mal, auf diesem Female Leadership so ein bisschen rumgeritten wird. Und jetzt bin ich ja selbst auch eine Frau und habe männliche Kollegen bei mir im Team. Und ich denke mir so, lass uns doch lieber auf die Sache konzentrieren, als zu sagen, wer ist denn jetzt der Bessere oder die Bessere? Das ist doch völlig egal. Also wie siehst du das?
Ja, ganz genauso. Der Kern, die einzelnen Themen, um die es geht, das ist total geschlechterunspezifisch. Es geht einfach um Ethik. Was noch ganz witzig ist, ich habe im Vorfeld, als ich das Buch geschrieben habe, natürlich so Leuten, die ich gut kenne, das ein oder andere gedroppt. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich im politischen Kontext das bei einigen Leuten gedroppt haben, da kam häufiger, das wären sehr egoistische Eigenschaften. Und da war ich so platt,
echt?
Weil ich habe mir gedacht, wie kommt man auch egoistisch? Das ist doch das Normalste und Natürlichste. Und da merkt man halt, dass jedes andere, also dass das Umfeld halt das Mindset auch prägt. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass Geduld eine egoistische Eigenschaft ist oder Großzügigkeit. Und das ist ganz interessant, wenn man Leadership viel über Härte versteht, dann ist das, über was wir jetzt sprechen, natürlich weich. Und wenn man Weichheit mit Femininität verbindet, dann ist man halt in einer ganz platten Ecke.
Puh, das ist auf jeden Fall jetzt zum Schluss tatsächlich echt nochmal so ein, ja auch nochmal ein echt harter Kontext, ne? Also zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie unterschiedlich die Dinge wahrnehmen. Und ich glaube, das ist auch gerade das, was man sich heute sehr, sehr bewusst machen darf, dass einfach jeder anders ist.
Ja, und das ist ja das Anstrengende.
Ja, voll.
Also, ja. Deshalb finde ich zum Beispiel auch am Anfang, weil wir ja mit Sinnhaftigkeit gestartet haben heute Morgen, du kannst ja nicht in jeder Arbeit eine Sinnhaftigkeit reinkriegen. Krankenschwestern müssen sich nicht fragen, wenn du einen gastronomischen Betrieb hast, der zum Beispiel nicht bioethisch nachhaltig ist, dann kann man aber auch eine Sinnhaftigkeit hineinbekommen, indem man einfach ein sehr gutes Team hat im Sinne von einem guten zwischenmenschlichen Kontakt. Und wenn meine Sinnhaftigkeit, wenn der Sinn darin besteht, dass ich jeden Morgen wahnsinnig gerne mit den Menschen zusammenkomme, mit denen ich arbeite, dann können eigentlich auch Unternehmen, die sagen, ich kann es mir vielleicht gerade nicht so leisten, so regional oder so ethisch korrekt zu sein, wie ich es mir eigentlich wünsche, weil ich es mir wirtschaftlich nicht leisten kann, dann ist aber die tiefste Sinnhaftigkeit, die du immer erreichen kannst, ist eine gute zwischenmenschliche Auseinandersetzung. Und das müsste eigentlich erste Ziel sein, neben dem ethischen, den wir einfach brauchen, damit uns der Planet nicht um die Ohren knallt. Aber das ist auch etwas, was man nicht vergessen darf.
Und das ist auch etwas, was wunderbar ineinander gehen kann. Ich habe vor kurzem noch einen sehr schönen Vortrag von so einem Pariser Gastro-Team gehört, die halt aus dem Team heraus sich nachhaltige Prinzipien überlegt haben, wie sie was tatsächlich umsetzen können, aber das immer so auch als Team-Building-Maßnahme verstanden haben oder auch etwas, was sie über das reine Gastgeben hinaus noch den Menschen mitgeben wollen. Ne? Und dass das dann auch dazu führt, dass die Leute sich automatisch noch viel verbundener fühlen mit dem Unternehmen, auch gerne bleiben, es keine Fluktuationen gibt. Also dass das gar nicht so jetzt nur so ein nach außen hin, wir müssen was für den Planeten tun, was natürlich ein schöner, positiver Effekt ist, aber dass man es auch immer legt, was tut uns hier auch als Team gut, ne? Oder was tut auch unseren Gästen gut, weil die natürlich auch sehen, dass wir an was Inspirierendem noch arbeiten und auch Ideen weitergeben können. Und das greift alles irgendwie so wunderbar ineinander, wenn es im Idealfall gut funktioniert.
Ja, und als Führungskraft muss man da halt Macht abgeben. Und das ist so ein bisschen so ein tricky point. Dann einfach die Sonderposition, die man hat, einfach aufgeben. Macht abgeben. Wir wissen, was Macht mit uns macht. Das bringt komische Seiten hervor. Macht macht sexy. Macht macht erfolgreich nach außen. Macht ist schon, was unser Ego kitzelt. Und dann einfach zu sagen, nee, ich entscheide das nicht mehr. Ich helfe den anderen, dass sie es entscheiden können. Und ich habe eigentlich keine Bedeutung mehr im Sinne von, ich treffe eine Entscheidung. Das musst du mal schaffen. Da musst du dein Ego überwinden.
Okay. Gucken wir uns unter diesem Gedanken mal die nächsten Kochshows so im Fernsehen an und überlegen, ob es da. Obwohl, naja, gut, einige sind ja schon dabei, deren Namen heute auch fielen, die das anscheinend auch in anderer Weise gut hinbekommen. Also ja, vielleicht ändern sich diese Welten da draußen ja auch.
Ich glaube, dass sie sich dann ändern, wenn jeder einfach nur ein kleines bisschen was ändert. Und ich meine, jetzt haben wir diese wunderbare Podcast-Folge heute zusammen aufgenommen. Wir sind tatsächlich schon echt seit einer Stunde 12 am Reden. Ich finde, das ging vorbei wie im Flug. Aber jeder, der das hört, jeder, der nur ein bisschen was umsetzt, jeder, der vielleicht ein bisschen geduldiger ist und merkt, okay, immer dann, wenn ich genervt werde, nochmal einen Schritt zurück, nochmal Ruhe bewahren. Jeder, der eine Frage mehr stellt. Jeder, der vielleicht ein bisschen humorvoller ist, der macht dir die Welt schon ein bisschen besser. Und da glaube ich tatsächlich schon dran.
Ja, auf jeden Fall. Weil das brauchen wir auch. Weißt du, ein Arbeitsplatz kann auch ein guter Ort sein, an dem ich mich sicher fühle. Wenn die Welt gerade so gruselig drumherum ist. Und deshalb als Führungskraft, das ist auch eine Chance, wenn man sich gut reflektiert und bewusst gestaltet. Gerade in der Gastronomie, wo Menschen, die die sich vielleicht in klassischen Systemen nicht wohlfühlen. Also Individuen, die eine Heimat suchen, wenn man denen einen Raum gibt und sagt, ja, dann kann Gastronomie und gerade der Arbeitsplatz, das kann so, so ein guter Ort sein. Und deshalb ist dieses, die Angestellten und wir als Führungskraft, also die Haltung, dass das zwei verschiedene Welten sind, das ist wirklich alt. Hm.
Schönes Ende.
Sehr schöner Schlusssatz. Ja. Absolut. Ja, wirklich. Also, ja, ich denke, wir könnten noch Stunden weitersprechen. Wir können auf jeden Fall an dieser Stelle nur empfehlen, in dein Buch einzutauchen. Da gibt es eine Menge an Inspiration und Tipps und an weiterführenden Gedanken, die auch mal nochmal wirklich weit über den Tellerrand hinausragen und dann doch wieder zurück in die Gastronomie gehen mit konkreten Beispielen. Also, das ist wirklich eine absolute Leseempfehlung. Und ja, erst einmal danke an dieser Stelle. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, weil ganz am Ende kommt immer noch ein kleines Extra-Bonbon. Stimmt's, Katharina?
Richtig. Und zwar haben wir noch mal eine kleine Schnellfragerunde an dich.
Die Schnellfragerunde.
Wem würdest du einen Drink ausgeben?
Ich gebe jeden Drink aus.
Wow. Oh, schön.
Wer hat dich inspiriert?
Ah, ganz viele Menschen. Viel Inspiration hole ich über Bücher. Ich lese wahnsinnig gerne. Und ich habe auch das Glück, in meinem Umfeld Menschen zu haben, die einfach gut sind, von denen ich viel lernen kann. Gute Menschen um mich herum.
Schön. Das ganze Umfeld haben wir auch selten gehabt bisher.
Ja, das stimmt. Und einige von deinen Buchtipps, das können wir an der Stelle auch mal kurz sagen, auf meinem Blog, dem Nomi-Blog, auf dem Gastro-Blog, da hast du auch schon des Öfteren ganz spannende Buchtipps kundgetan. Also auch die auch mal weit aus der Branche rausgehen. Können wir dann auch nochmal in die Shownotes packen.
Und was würdest du sagen, was ist die beste Erfindung unserer Zeit? Außer Bücher.
Oh nee, die kommt noch. Die haben wir noch gar nicht.
Also Andrea, du haust hier wieder Sachen raus. Bis zur letzten Minute die Spannung hoch, du. Finde ich mega.
Ja, super.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich kann nur für mich sagen, du hast mich sehr mit sehr vielen Gedanken im Kopf zurückgelassen. Ich hoffe, dass es unseren Hörern und Hörerinnen auch so geht und dass die sehr, sehr viel mitnehmen konnten aus dieser Folge. Vielen Dank dafür.
Ja, auch von meiner Seite ganz lieben Dank und ja, alles Gute.
Ja, vielen Dank. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen Dank, ihr zwei.
Mach's ganz gut und bis bald.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.